Daniel wird beten.
Jesus, wir danken dir, dass wir uns da zusammen können, dass wir Glaubensfreiheit haben und in so ein sicheres Land kommen. Bitte segne unsere Arbeit, dass wir einen schönen Austausch haben. Und vielen Dank für alles.
Amen. Amen. Gut, schön, dass ihr da seid. Heute reden wir über die amerikanische Politik. Ich war 20 Jahre, bloß dass ihr wisst, mit offenen Karten, 20 Jahre in Amerika Vollzeit, 19 davon in den USA, in Kansas City und ein halbes Jahr in New York City. Und habe auch beide Pässe, also von daher wird das jetzt eine zweiseitige Geschichte. Und ich lese eigentlich auch vier verschiedene Arten von Nachrichten, nämlich die deutsche Linke und Rechte und die amerikanische Linke und Rechte. Mir hat mir einmal gefragt, sagt er, wie kriege ich denn, kannst du mir nicht ein gutes Magazin nennen, wo man objektive Nachrichten lesen kann? Sage ich, nee, das musst du selber machen, dass du links und rechts liest, damit du einigermaßen rauskriegst, um was es geht. Also soweit hierzu. Ich habe hier noch zwei Sachen mitgebracht, oder drei Sachen. Zwei Ausgaben vom Neuen Deutschland von 1990 und von 1979 und den Augsburger, ich glaube, Allgemeine Anzeige heißt das, von 1942. Habe ich am Dachboden gefunden, habe mir gedacht, die Ausstellungsstücke, ich werde es mir nicht entgehen lassen, auch bei Zeitenhiebe auf die deutsche Politik da zu machen. Anfangen würde ich gern mit dem Vergleich vom Parteiensystem, weil das auch einiges dann erklärt im Kontext. Das erste ist, bei den Amerikanern gibt es zwei Systeme, also zwei Parteien, die Demokraten und die Republikaner. Demokraten sind links, in Deutschland war das die SPD, Republikaner ist in Deutschland die CDU, mal ganz grob gesagt. Nur, dass es in Deutschland natürlich mehr Parteien gibt. Ich habe jetzt mal die Hauptparteien aufgezählt, das sind zurzeit 8, die gewählt werden, dann gibt es noch beliebige Zahl von kleinen Parteien, aber es sind im Prinzip 8 Parteien, die sich in Amerika in eine von 2 Parteien zu Hause fühlen müssen, sozusagen. Das heißt, da gibt es keine Koalitionen, es gibt einen, der gewinnt in der Wahl, einen, der verliert, während es in Deutschland dann natürlich beliebige Koalitionen gibt, wie man bei der letzten Bundestagswahl auch gesehen hat, als dann FDP, SPD und Grüne zusammengingen. Jetzt muss man noch eins dazu sagen, zum politischen Spektrum. Das politische Spektrum in Deutschland, die Wähler sind ungefähr 20% weiter links. Einfach weiter links. Also in den USA, da sind sie einfach 20% weiter rechts. So ungefähr muss man das vom Vergleich her auch sehen, weswegen auch dann bestimmte Wahlen anders ausgehen. Dann, was ist der Wille des Wählers? Dann, damit hängt zusammen, was ist die Staatsform auch? Ist es eine Republik? Ist es eine direkte Demokratie? Direkte Demokratie würde heißen, ein Bundespräsident oder ein Bundeskanzler oder auch ein amerikanischer Präsident würde direkt gewählt werden, also vom Volk mit Prozenten, oder wird er indirekt gewählt, also eine Republik in Deutschland zum Beispiel, kommen wir auch später noch dazu, wird er ja auch nicht direkt gewählt, der Bundeskanzler, sondern wird dann durch die, wie auch immer die Koalition ausschaut, die wählt den dann. Gleich einmal vorab, es gibt auch solche Geschichten, in der Wahl in 2016 hatte der Donald Trump 304 von den Wahlmännern und Hillary Clinton 227. Zur Erklärung der Wahlmänner. Während, wenn man das dann auf die tatsächlich abgegebenen Stimmen runterbricht, hat Donald Trump 46% bekommen und Hillary Clinton 48%. Das sah dann ungefähr so aus. Also das war jetzt die Karte. Und in ganz klein sieht man, wie viele Wahlmänner jedes Bundesland hat. Das heißt, Kalifornien zum Beispiel hat 55, Texas hat 38, Wyoming hat 3, South Dakota hat 3, North Dakota hat 3 und so weiter. Das hängt dann mit der Bevölkerungszahl zusammen. Das heißt, der Präsident wird durch die Bundesstaaten gewählt und nicht durch Direktwahl. Die Stimmen pro Bundesstaat wiederum werden durch den Zensus ermittelt, das heißt, wie viel wohnen im jeweiligen Bundesland. Nachdem es aber bloß 540 oder 270 braucht, um zu gewinnen, also müssen es 540 oder 539 Wahlmänner sein oder auch Frauen, kann eine Stimme von einem Wahlmann irgendwo zwischen 400.000 und 700.000 Wählern repräsentieren. Daher kommt es.
Das heißt, die Wahlmänner, was für politisches System sind die denn? Die Wahlmänner, sind die rechts oder die links?
Nein, die Stimmen, wie in dem Bundesland gewählt worden ist. Die Stimmen primär, die Wahlmänner, wenn Missouri zum Beispiel, also der Staat hier,
ja.
Wenn, und der hat ja rot gewählt. Das heißt, die Wähler haben zu 50,1% für Trump gestimmt. Dann gehen alle 10 Wahlmänner, die Missouri hat, stimmen in der Wahl für den Trump. Kalifornien hat 55 Wahlmänner. Wenn die Mehrheit der Kalifornier jetzt für Hillary Clinton stimmt, deswegen ist es ja blau, dann gehen alle 55 Wahlmänner zu Hillary Clinton. Wir kommen gleich zum deutschen System.
Wie werden denn die Wahlmänner bestimmt?
Sage ich ja. Die werden in dem Bundesland gewählt. Also die kriegen den Auftrag, wenn 50,1% sagen, wir wollen den Trump haben, dann gehen alle 55 Wahlmänner von Kalifornien zum Beispiel, würden für den Trump wählen. Und da, so kommen die zwei Summen zustande, die 304 und die 227. Die heißen nur Wahlmänner, weil sie wählen, nicht weil sie gewählt worden sind. Der wird bestimmt und eingesetzt mit dem Auftrag, gemäß der Wahl im Volk für den Präsidenten zu stimmen oder für den anderen Kandidaten zu stimmen. Genau. Jetzt hat Missouri zum Beispiel nur 10 Wahlmänner, hat aber auch nur 5 Millionen ungefähr. Das heißt, entspricht 500.000. Kalifornien hat glaube ich, 30 Millionen ungefähr. Das heißt, wenn die bloß 55 haben, dann entspricht das nicht 500.000, sondern 600.000 oder 700.000. Ja? Deswegen kann es passieren, dass Hillary Clinton zwar mehr Stimmen hat, wenn man die Einzelstimmen zählt, aber nicht, wenn man die Wahlmänner zählt. Aber wir kommen gleich zum deutschen System und dessen Schwierigkeiten. Der Punkt ist bloß der, dass es hier eine gewisse Wählernichtbeachtung gibt aufgrund des Wahlsystems, nämlich 2,1% der Stimmen. Und wenn jetzt einer sagt, was haben die Amerikaner für ein schlechtes Wahlsystem, jetzt kommen wir zum Deutschen. Und übrigens wurde Trump vom ärmeren Teil der Bevölkerung gewählt, also denjenigen, für die der amerikanische Traum sozusagen ausgeträumt ist, die keine Aufstiegschancen haben, die in Drogengebieten wohnen, arbeitslos geworden sind und so weiter. Der reiche Teil Amerikas hat Hillary Clinton gewählt. War damals so. Jetzt kommen wir zum deutschen System. Wahl zum 20. Bundestag, einschließlich der Wahlwiederholung. SPD, Union, Grüne, FDP, AfD, soweit so gut. Wir haben in Deutschland etwas, was als 5%-Hürde bekannt ist, 2,4%, 1,5%, 1,4% und nochmal 3,4% würden rausfallen. 4,9% fallen, würden auch rausfallen von den Linken. Die sind aber nur deswegen reingekommen, weil sie auch Direktmandate hatten. Das heißt, wenn man den roten Block nimmt ohne die Linken, kommt man auf 8,7%. Wenn man die Linken aber mit dazu rechnet, die jetzt in dem Fall zufällig dabei sind, wäre es eine Nichtbeachtung der Wählerstimme von 13,4%. Also nicht 2,1%, sondern 13,4%, also 13,6%. Das heißt auf Deutsch, jetzt reichen nicht mehr 50,1%, sondern entweder, wenn es 8,7% sind, reichen 45%, Wenn es die 13,6% sind, würden nur 43,3% der absoluten Mehrheit reichen. Das heißt, eine Partei, die gar nicht vom Wähler mit der absoluten Mehrheit ausgestattet worden ist, hat jetzt eine absolute Mehrheit. Also sind wir vorsichtig, wenn wir über das andere Wahlsystem reden. Das heißt, je mehr Parteien unter 5% bleiben, umso weniger ist für die absolute Mehrheit notwendig und umso mehr Wähler werden nicht repräsentiert. Die fallen buchstäblich unter den Tisch. Aber hat man in den USA auch. Aber das hat politische Gründe. Das heißt, in der Weimarer Republik gab es so viel 1 und 2 und 2,5% Parteien, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, damit ist es Schluss. Wir brauchen ein regierungsfähiges Parteiensystem. Das heißt, wo man nicht auf 8 Parteien plötzlich im Parlament hat, also 8 Parteien in einer Koalition hat, alle 2,4 und 3,5 und sonst was Prozent. Deswegen 5%-Regelung. Also es gibt auch einen guten Grund dafür. Den Preis, den man dafür zahlt, ist, dass irgendwo zwischen 7, 8, 9, 10, 15% der Stimmen unter den Tisch fallen. Also, wir sind beim deutschen System angekommen. Und wie gesagt, der Bundeskanzler wird auch hier nicht direkt gewählt, sondern durch die koalierenden Parteien. Das heißt, da ist auch eine Stellvertreterinstanz drin. In irgendeiner Form. Und ja, dank der FDP, noch ein Seitenhieb, ist es mittlerweile auch keine Wahl mehr, sondern das, was die FDP dann letztendlich machen will. Das heißt, wenn man sich die letzten Jahre oder Jahrzehnte anschaut, wie oft war die SPD das Zünglein an der Waage, die der SPD oder dann der CDU oder der jetzigen Koalition dann an die Macht geholfen hat. Also, jetzt kommen wir zum amerikanischen und zum Vergleich. Der oberste Gerichtshof, damit möchte ich anfangen. Aus biblischer Sicht ist es wichtig, welches Recht gesprochen wird im Land. Das heißt, wer sitzt im Gericht? Oberste Gerichtshof in den USA hat 9 Mitglieder. Und jetzt muss ich mal das Ding verschieben, dass das nicht im Weg ist. Waldi, der Jörg hat sich nicht gemeldet, oder? Ach, da ist er ja. Jetzt sehe ich ihn. Ich dachte, das bin immer noch ich. Okay, also, oberste Gerichtshof, 9 Mitglieder. Die Richter werden auf Lebenszeit ernannt. Das heißt, ein Präsident geht nach 4 oder 8 Jahren in Ruhestand, maximal. Ein Richter in der Regel nach 20 bis 30, über 30 Jahren. Das heißt, wenn ein liberaler Richter drin sitzt, dann hat man den für 30 Jahre. Sitzt ein konservativer Richter drin, hat man den auch für 30 Jahre. Als Trump dann seine Amtszeit antrat, war von 9 Richtern 5 liberal und progressiv. Und 4 konservativ. Das heißt, viele Entscheidungen sind einfach im Sinn einer linken Ideologie getroffen worden. Als es beendet hatte, seine Amtszeit, waren dann von den 9 Richtern nur noch 3 progressiv und liberal und 6 konservativ. Das heißt, ein Konservative und 2 Liberale wurden ausgetauscht, also sind in Ruhestand gegangen und sind gestorben. Und die 9 Richter sind Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett. Bitte?
Von wem wurden diese 9 eingesetzt?
Die werden vom Senat bestimmt. Und das war eben in seiner Amtszeit und Senatszeit. Und mit den anderen Gerichten, also dann auch Landesgerichten und anderen Bundesgerichten, waren es dann insgesamt 234 Richterbesetzungen, die durch ihn gelaufen sind. Und die dann eben in der Regel konservativ waren und nicht liberal. Das heißt, es geht und da kommen wir gleich dazu, es geht dann um Fragen wie Abtreibungen und so weiter. Es geht um Fragen im Strafrecht, es geht um Sachen im Familienrecht, alles Mögliche. Das heißt, wo auch der ideologische Standpunkt der Richter oft eine Rolle spielt, wie sie das Gesetz, das sie vor sich haben, danach auslegen wollen. Also es ist schon nicht unwichtig. Wenn wir jetzt Biden und Harris haben auf der einen Seite, ich habe jetzt beide zusammengeschmissen, weil Biden war ja jetzt der Präsident und Harris ist der nächste Kandidat und Trump, dann würde ich einfach die Punkte so verteilen, aus biblischer Sicht, eben aufgrund, wie die Richter besetzt worden sind. Kommen wir zum nächsten, Abtreibung. In Amerika wird es unter den netten Begriffen, man darf ja nichts Schlechtes sagen. Das heißt auch nicht Pro-Killing, sondern dann heißt es Pro-Choice. Und das andere ist Pro-Life. Also man ist immer für irgendwas, aber nicht gegen irgendwas. Man sagt dann, ich bin ja nicht gegen dein Leben, ich möchte bloß für mich entscheiden. Also Pro-Choice. Biden und Harris sind ganz klar Pro-Choice, auch fast die gesamte demokratische Partei. Während auf der anderen Seite die Richter, die damals zum obersten Gerichtshof ernannt worden sind, die haben dann 2022 das Urteil von 1973 aufgehoben. Und das Urteil von 1973 besagt, dass jede Frau ein verfassungsrechtliches Recht darauf hat, eine Abtreibung zu bekommen. Haben sie gekippt. Seitdem wird auch das Thema Abtreibung im Wahlkampf wieder groß hergenommen. Das heißt, die Demokraten sagen dann, ja, es geht darum, dass eine Frau sich selbst bestimmen kann und Abtreibung machen kann, wie sie will und so weiter. Was natürlich in einer modernen Gesellschaft dann auch oft akzeptiert wird oder Wahlkampfthema wird. Trump selber macht hierzu wenig klare Aussagen. Ich denke auch wegen des aktuellen Wahlkampfs. Das Urteil war phänomenal. Aktueller Wahlkampf heißt, es ist jetzt kein Thema, wo die Republikaner wahrscheinlich großes Aufhebens drum machen, weil sie wissen, dass sie, obwohl das biblisch das Richtige ist, aber in der Gesellschaft damit wahrscheinlich keine großen Punkte machen. Aber ich denke mal so, aus meiner Sicht geht es nicht darum, dass man damit große Punkte macht, sondern dass man die Wahl gewinnt und dann entsprechend weitermachen kann. Also insofern würde ich auch hier bei Biden und Harris und an Trump die Punkte so vergeben. Trump kriegt seinen Punkt und Biden und Harris kriegen aus biblischer Sicht keinen Punkt. Biblische Sicht von LGBTQT und so weiter. Der erste Römer sagt, im Römerbrief sagt was dazu, dritte Mose sagt was dazu. Das ist im Alten Testament, wurde man dafür gesteinigt. Im Neuen Testament sagt Gott, dass die Menschen dahingegeben worden sind, durch ihren eigenen Willen, durch ihre eigene Sünde. In der Wählergruppe kommt Harris auf 77% und Trump in der Gruppe kommt auf 8%. Jetzt kann man sich darüber unterhalten, was man davon hält. Hillary Clinton damals von den Democrats hat als Außenministerium, oder als Außenministerin, nicht Außenministerium, von 2009 bis 2013 auch die Gleichberechtigung ihren Amt eingeführt. Das heißt, es gab dann gleiche Rechte, Familienrechte, Eherechte, Kinderrechte, was weiß ich, keine Versicherungsnachteile und so weiter für Homosexuelle. Also es ist ein Thema, das ganz klar bei den Demokraten zu Hause ist. Die Wähler wählen entsprechend, hier kann man sich das nochmal anschauen. Ich habe mal die Punkte so vergeben, man kann auch sagen, Trump kriegt hier 0 Punkte. Aber insgesamt sind die Republikaner doch die Partei, die, wenn es um das Thema geht, dann auf der richtigen Seite stehen. Biblisch gesehen. Steuern, denn dafür zahlt ihr ja auch Steuern, heißt es im Römerbrief. Das ist ein größeres Thema, das in dem Abend wir auch nicht erschlagen werden können. Aber Steuern können erstmal nur eingesammelt werden, wenn es genügend Firmen gibt und genügend private Einkommen gibt, die wiederum durch die Firmen gezahlt werden, dass eine Steuer eingesammelt werden kann. Und ich sage es auch ein Stück weit, weil ich dann auch das deutsche und das amerikanische System vergleichen werde, um eben auch die Unterschiede aufzuzeigen. Das heißt, wenn die Steuer, die Abgaben und die Kosten für Privatleute zu hoch sind, dann erstens kaufen sie weniger, zweitens arbeiten sie weniger. Also wenn dann die Leute sagen, also ich will 300 Euro mehr kriegen im Monat und da gehen 220 für die Steuer drauf, das heißt meine Lohnerhöhung, weil ich komme jetzt in eine andere Klasse und neue Abgaben, dann habe ich eine Netto-Lohnerhöhung von 80 Euro und für 80 Euro, das ist ja nicht mal Inflationsausgleich. Das heißt, das ist eigentlich ein Anreiz, weniger zu arbeiten, wenn sie dann sagen, ich mache ein anderes Arbeitszeitmodell, ich gehe dann zurück auf 4 Tage die Woche statt 5 Tage die Woche. Dann wiederum geht aber weniger Geld in Sozialkassen, in die Krankenversicherung, in die Pensionskassen. Also man sieht schon, dass das, wenn man dem einen Stück zieht, dass da hinten dran ganz viele Sachen passieren. Oder das Dritte, sie arbeiten schwarz. Ein Arbeitskollege damals in Aschaffenburg hat mir erzählt, in Dambach, das ist ein kleines Dorf mitten im Schwarzwald im Spessart. Und einer von den Maurern im Dorf, der Firmenleiter, ruft ihn in die Firma und sagt: Du, pass auf, Sepp, wir haben hier nicht mehr so viel Arbeit, wir würden die Abfindung zahlen von 20.000 Euro und dann würdest du halt Arbeitslosengeld bekommen und so weiter und so weiter. Überleg dir, was machen willst, aber wir haben Schwierigkeiten in der Firma. Der geht wieder heim, kommt am Tag drauf zurück, sagt: Chef, das machen wir, gibst mir das Geld, ich gehe in die Arbeitslosigkeit. Das Endergebnis ist, dass er dann weiterhin gearbeitet hat, jetzt schwarz. Und mein Arbeitskollege hat gesagt: Pass auf, wenn ich jetzt in mein Wohnzimmer eine Wand gezogen oder rausgebrochen haben will für irgendeinen blöden kleinen Job, dann kann ich zur Baufirma gehen, dann braucht es 8 Wochen oder 12 Wochen, bis die frühestens zu mir kommen und die wollen 60 Euro die Stunde. Gehe ich zu dem Kleinen, der macht es am nächsten Wochenende oder 2 Wochen drauf und macht es mal für 40 Euro die Stunde. Ich habe nicht gesagt, dass es richtig ist. Ich habe nur gesagt, wenn man das System so einrichtet, dann funktioniert es auch so. Ja, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, wenn die Steuern, die Abgaben und Kosten für die Firmen zu hoch sind, dann können sie mehrere Sachen machen. Produktion und oder Profit reduzieren, Mitarbeiter entlassen, schließen, Seitenhieb auf Habeck, der gesagt hat, sie sind deswegen nicht automatisch insolvent, sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Den Satz habt ihr vielleicht auch gehört. Aber den Link könnt ihr euch dann selber anschauen. Ja, genau. Genau. Oder man geht gleich ins Ausland und meine Namen sind bekannt: Miele, Stihl, BASF, Porsche, VW, Michelin, Continental mit 10.000 von Arbeitsplätzen. Also es ist nicht schön. Aber wenn die Abgaben, Kosten, Auflagen für die Firmen zu hoch sind. Jetzt, je mehr Umsatz gemacht wird, und zwar Privatausgaben, Firmeninvestitionen, das heißt, umso schneller das Geld durch die Wirtschaft fließt, umso höher ist das Steueraufkommen. Also wenn ich jetzt die Mehrwertsteuer nehme oder die, in den USA die Sales Tax, und ich verkaufe dir das und du sagst, das ist super, und sagst deinem Mann auch und deiner Frau und deinen Kindern, ihr müsst das auch kaufen, oder die Steuern, ihr könnt ja aufgrund von niedrigen Steuern leisten, dass ihr sagt, okay, wir kaufen uns jedes eigenes Telefon oder das eigene Computer, dann geht ja das alles Geld in die Wirtschaft. Das heißt, für alles wird Verkaufssteuer, Mehrwertsteuer, sonst was erhoben. Die Firmen produzieren was und das Rad bleibt am Laufen und dreht sich schneller. Das heißt, je langsamer dieser Verkehrsfluss wird, umso weniger Geld hat der Staat, weil er weniger ausgegeben worden ist. Je weniger der Staat aber hat, umso höher werden die Steuern, weil der braucht das ja Geld. Also ihr seht das Dilemma ein Stück weit. Und jetzt habe ich noch ein paar Zahlen zu dem Thema. Also erst einmal, wenn genügend Steuermittel vorhanden sind, kann der Staat funktionieren. Die Steuern für gleiches Einkommen sind in Deutschland etwa doppelt so hoch wie in den USA. Steuern. Einkommensteuer. Also lass uns mal so mitrechnen. Aber jetzt die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Also hier nochmal, das kommt jetzt eigentlich verfrüht, ich gebe die Punkte auch an Trump, er ist ein Geschäftsmann, die anderen sind Berufspolitiker, die es eigentlich nicht verstehen, wie sowas funktioniert. Jetzt nochmal der Überblick. Beitrag der Steuerpflichtigen zur Einkommensteuer in Zehnteln, also die obersten 10% in Deutschland, dann die nächsten 10%, dann die nächsten 10% bis ganz unten. Das heißt, wenn man jetzt das oberste Zehntel nimmt, also die 10% der Deutschen, die am meisten verdienen, dann ist deren Anteil am zu versteuernden Einkommen, das ist der grüne Balken, 37%. Aber der Steuerbeitrag ist 54,8%. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die obersten beiden Kategorien nehme, dann ist deren Steuerbeitrag 70% von dem, was in Deutschland an Steuern gezahlt wird. Und die untersten zwei Zehntel bezahlen an Steuern nur 0,2% vom gesamten deutschen. Also 20% zahlen 70% und die unteren 20% zahlen 0,2%. Bitte? Das ist gar nicht der Punkt. Natürlich haben sie weniger. Gar nicht der Punkt. Mein Punkt ist bloß der, dass man mal das, die Einkommensteuer und das System ein Stück weit im Überblick behält. Und wer an dem System was zahlt. Auch gemessen daran, dass in Deutschland die Steuern doppelt so hoch sind wie in den USA. Jetzt, wie sich die, und jetzt kommen wir wieder zum nächsten, wie sich dann auch aufgrund von diesem Steuersystem und der Gesamtproduktivität die Zahlen entwickeln. Also 2008 ist der oberste Balken jeweils, 2019 der mittlere und 2022 der unterste. In den USA hat er sich regelmäßig erhöht. In Deutschland oder in fast jedem anderen Land, in allen anderen Ländern, ist es von 2019 auf 2022 eingebrochen. Und das kommt, jetzt kommen zwei Zahlen, die finde ich eigentlich, ich hätte nie gedacht, dass die Zahlen so sind. Das eine ist das Bruttosozialprodukt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, rot ist Euro, grün ist USA, dann waren die 2008 nahezu gleich, also bei 13, 14 Trillionen ungefähr. Das Bruttosozialprodukt im Eurozone ist gleich geblieben, oder fast gleich, ist es von irgendwie 13 nach 15 hoch. Das in den USA hat sich fast verdoppelt, ist auf ungefähr 26 oder 27 hochgegangen. Innerhalb von 15 Jahren. Also wir reden hier von 2008 bis 2023. Was eigentlich ich hätte das nie gedacht. Die Endverbraucherausgaben, also wir sind hier wieder an dem Punkt, wie ist das Wirtschaftssystem aufgestellt, dass man Produktion erreicht und dass der Geldfluss so beschleunigt wird, dass das Steueraufkommen hoch wird. Das sind die Endverbraucherausgaben, also das Geld, das wir ausgeben. Für unsere Mieten, für unsere Wohnungen, für unsere Brillen, für unsere Computer, für unser Essen, für alles Mögliche. Das war wiederum 2008 nahezu gleich. In den USA ist es von 12 auf irgendwie 20 hoch. In Europa ist es ungefähr gleich geblieben. Das heißt, der Produktionszuwachs, der dadurch entsteht, dass man entsprechend wenig Steuern zahlt im Vergleich zu entsprechend viel Steuern zahlt, es muss ja Gründe haben, dass das System sich so entwickelt oder ein Wirtschaftsraum sich so entwickelt im Sinn von Produktivität, im Sinn von Finanzen. Und deswegen eben auch, unter Trump gab es eine Steuersenkung, unter Biden oder unter Harris wird es wahrscheinlich wieder eine Steuererhöhung geben. Das heißt, Trump hat angeblich auch gesagt, als er dann Präsident geworden ist, zu seinen Ämtern, für jede neue Regel, die er einführen wollte, also was weiß ich, Schallschutzdämmung, ja, keine Ahnung, die ihr einführen wollt, müsst ihr zwei alte abschaffen. Das heißt, eine Vereinfachung des Systems. Wenn ich einen Maurer oder sonst was, Fensterbauer bei mir im Haus anrufe und sage, du, was ist denn los oder was muss gemacht werden, sagt er, du, ich weiß nicht, was ich machen muss, die Vorschriften sind schon wieder mehr geworden. Das heißt, du kannst eigentlich hier kaum noch arbeiten. Es ist eigentlich auch ein Stück weit ein anderes Regierungskonzept. Das heißt, die Regierung, die für alle Mitbürger möglichst viel bestimmen will, das ist das eine, das ist auch das europäische Konzept, auch das demokratische Konzept, während das republikanische Konzept eher das ist, die Regierung so klein wie möglich zu halten. Deutschland hat im Gegensatz dazu jetzt zum Beispiel, seit die Ampel angetreten ist, 10.000 neue Beamte eingestellt. Also 1 Milliarde kostet es pro Jahr, 10.000 Beamte. Die aber nicht mehr weggehen, die bleiben ja jetzt, sind der Beamte, ist ja auf Lebenszeit. Das heißt, man muss sich mal überlegen, wenn ein Staat sich anmaßt, für alle Mitbürger mitzudenken, siehe auch DDR und die ganzen Sachen, ja, dann muss er natürlich beliebig groß werden und kann nur von Steuergeldern leben. Nur, was machen die 10.000 Beamten jetzt den ganzen Tag in einer extra großen Regierung? Außer Vorschriften erlassen, die Wirtschaft lenken, Planwirtschaft einrichten und so weiter. Also deswegen, was dieses Steuer- und Wirtschaftswesen angeht, wie gesagt, würde ich den Punkt eben auch an die Republikaner geben. Sozialwesen und Sozialismus. Aus biblischer Sicht ist es wichtig. Machen wir zuerst einen kleinen Exkurs. Preisfrage. Wer war der Erste in der Bibel, der die Gleichheit propagiert hat? Ihr dürft auch gerne nachschauen, der Bibelvers steht da.
Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, will höchst mich gleich machen.
Und wer sagt es?
Ja, Sacher.
Mhm. Genau. Also soweit zum Thema Gleichheit. Also wenn es um Gleichheit geht, muss man schauen, welche Gleichheit ist gemeint. Ja, natürlich. Ja. Oder wie es dann bei den, wie es dann im Sozialismus immer heißt, wir sind alle gleich, bloß manche sind gleicher. Und der Gleichheit ist auch ein Grundthema des Sozialismus, für dessen reiche Unterschiede durch Umverteilung und auch Gewalt eliminiert werden. Ganz konkret, wenn man sich anschaut, welche Säuberungen es in Kambodscha gab, welche Säuberungen es nach der russischen Revolution gab oder interrussischen Revolution 1917, auch in der französischen Revolution, wo Leute einfach en masse umgebracht ins KZ, ins Gefängnis, sonst wohin gekommen sind, weil sie einfach diesem Gleichheitsgrundsatz, diesem satanischen Gleichheitsgrundsatz nicht entsprochen haben. Aber, wie gesagt, das ist ein Exkurs. Gibt es hier mehrere Sachen in der Bibel, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer, wer ihn aber ehren will, der erbarmt sich über den Armen. Also man muss dann auch beide Seiten sehen. Man muss dann aber auch sehen, dass erst, wenn genügend Steuermittel vorhanden sind, man ein Sozialsystem machen kann, das funktioniert. Gleichzeitig heißt es aber auch, wenn es weniger öffentliche Unterstützung gibt, dann resultiert es aber auch in mehr Zwang zur Eigeninitiative. Aber auch mehr Armut, die weniger für Eigeninitiative haben. Also es ist immer eine zweiseitige Geschichte oder zweischneidige Geschichte. Ja, und dann nochmal, das Zitat kommt von einem Bundespressesprecher oder einem Mitglied der Bundesregierung. Die umtriebigsten 10% der Europäer sind in den letzten 300 Jahren in die USA ausgewandert. Der Rest ist hier geblieben. Das resultierende System hat als Eckpfeiler mehr Eigenverantwortung und weniger Staatsverantwortung. Das heißt, da kommen die Ärmel einfach schneller hoch. Also ich habe jetzt auch die Geschichte gelesen, wie der amerikanische Kontinent zum ersten Mal von Ost nach West durchquert worden ist, 1804 bis 1806 mit Lewis and Clark, mit der Geschichte, was da auch an Eigeninitiative und es ist unglaublich, würde den Abend komplett sprengen, aber da auch notwendig war und gemacht worden ist, um das Land zu besiedeln, ist unglaublich. Ein Zitat von einem Österreicher, Friedrich Hayek: Der grundlegende Fehler des Sozialismus ist es zu meinen, dass Armut durch Umverteilung von bestehendem Wohlstand beseitigt werden kann. Oder wie Jesus sagt, die Armen werdet ihr immer unter euch haben. Das heißt, das, was wir hier haben in Deutschland, mal andersrum gesagt, haben wir ja auch nicht, weil irgendjemand anderes Wohlstand umverteilt worden ist und plötzlich den jetzt die Petra hat zum Beispiel, sondern weil wir hier gearbeitet haben und der Wohlstand letzten Endes in der Gesellschaft über Jahrzehnte, Jahrhunderte geschaffen worden ist. Das heißt, da gab es eine Schule, da gab es eine Schmiede, da gab es ein Fendt, da gab es dieses, da gab es jenes und dann konnte man, allein die Waschmaschine, schau dich Waschmaschine an zum Beispiel. Waschmaschine, früher hieß, die Frau arbeitet an einem Tag in der Woche nur fürs Waschen. Geht an den Bach runter oder an den Brunnen und schrubbt. Ja. Jetzt ist es so, dass diese Waschmaschine und der Trockner da in der Küche oder im Keller irgendwo stehen, das schmeißt du rein und zwei Stunden später holst du es wieder raus und der Tag geht weiter, als ob nichts gewesen wäre. Aber nicht nur das. Wenn du jetzt 6 Tage die Woche arbeitest und einen Tag die Woche davon nur wäschst, ist deine Wäsche 16% von deinem Arbeitsaufwand. Wenn du jetzt aber anschaust, was sich die Waschmaschine und der Strom und das Wasser für die Waschmaschine kosten, bist du irgendwo, weiß nicht, bei einem Prozent oder von zwei oder irgendwo einem lächerlichen Betrag vom Monatseinkommen, das man normalerweise hat. Also jetzt kann man andere Sachen machen und wieder neuen Wohlstand anderswo bauen. Will ich damit sagen?
Man kann jetzt
öfters
waschen.
Ja, aber das ist nur für die, das machen nur die Zwanghaften. Ja, das heißt, wenn ich meine, mit Umverteilung das Problem der Armut lösen zu können, ist es so, wenn ich sage, draußen ist es im Winter kalt, deswegen machen wir jetzt alle die Fenster auf. Ich umverteile die Wärme, aber es reicht halt nicht, was an der Wärme da ist, sondern es wird dann innen nur kalt, aber außen wird es nicht warm. Also soweit dazu jetzt. Wiederum Demokraten und Republikaner, oder in dem Fall Biden, Harris und Trump auf der einen Seite und auf der anderen Seite, würde ich für die Punkte wieder so vergeben. Unter Biden gibt es zunehmende Sozialprogramme, unter Biden gibt es zunehmende, auch illegale Einwanderung, die so schlimm ist, als es die republikanischen Staaten, wie zum Beispiel Texas, wo die Flüchtlinge alle erstmal aufschlagen, die busweise nach New York fahren oder busweise nach Chicago fahren, damit die demokratischen Städte auch sehen, was das Ergebnis ihrer Politik ist. Also sonst sehen sie es nicht. Thema Israel. Liest mal einer bitte 1. Mose 12, 3 und ein anderer Jeremia 46, 26.
1. Mose 12, 3. Und ich will segnen, wie dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.
Und hat jemand noch den Jeremia?
Dass ich sie gebe in die Hände denen, die mir nach ihrem Leben stehen. Für die Hände über den Nächsten des Königs zu Babel und seine Knechte. Und danach sollst du bewohnt werden, wie von Alters her, spricht der Herr.
Also einer von vielen Versen im Alten Testament, die davon sprechen, dass Gott Israel ins Land zurückbringen wird. Also die Juden ins Land Israel zurückbringen wird. Da könnten wir jetzt die Verse im Zehnerpack aufzählen. Und Israel ist auch das einzige Land, das ist also auch bevölkerungsgeschichtlich eine einzigartige Ausnahme, dass ein Volk, das erstmal zerstreut worden ist, 2000 Jahre später oder 1900 Jahre später zurückkommt und das Land wieder bekommt. Das gab es vorher nicht und das gab es danach auch nicht. Die Balfour Declaration, 2. November 1917, der britischen Regierung. His Majesty's Government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by the Jews in any other country. Israel soll zurückkommen, ohne den bestehenden Bewohnern Schaden zuzufügen oder andersrum Juden, die in einem anderen Land wohnen, dass denen deswegen Schaden zugefügt wird. Das war 1917. Gründung Israel dann 1948. Die islamischen Regierungen in Syrien, Jordanien, Ägypten und so weiter haben die Araber in Palästina angewiesen, Palästina zu verlassen. Jetzt ist es ironischerweise aber auch so, dass keine dieser Regierungen die Palästinenser so sehr unterstützt, wie es die USA und Europa tun. Also finanziell, Flüchtlingshilfe, Flüchtlingsaufnahme und so weiter. Also zum Beispiel sagen die Amerikaner, die United Arab Emirates, die Emirate, glaube ich, waren es, die sagen, also nee, wir nehmen keine Flüchtlinge aus Syrien auf, weil die Syrer, die haben ja nicht die finanziellen Mittel für den Lebensstandard, den wir hier leben. Und deswegen können wir das nicht machen. Und nehmen ihre eigenen Glaubensbrüder nicht auf. Also bloß einmal so zum Mitdenken. Generell in Deutschland als auch in den USA, je weiter links, umso mehr für die Palästinenser und umso weniger für Israel. Und da muss man auch noch eins dazu sagen. Wenn Israel nicht mehr existieren würde, also wenn es möglich wäre, dass Israel ausgelöscht werden würde, dann würde ja auch die Bibel nicht mehr stimmen. Also das tausendjährige Reich, von dem in der Bibel gesprochen wird, von Jesus Wiederkommen, von der Wiedereinsetzung von Israel als Gottes Volk, wird ja alles nicht stimmen. Und Hitler hat es ja schon probiert. Das heißt, es ist nicht nur eine Auseinandersetzung jetzt zwischen politisch links oder rechts oder zwischen Trump und Biden oder in Deutschland, wie auch immer, wer da gerade wo steht, sondern es ist eigentlich letzten Endes, muss man tatsächlich auch so sehen, eine Auseinandersetzung zwischen Gott und dem Teufel. Ist Gottes Wort wahr und bleibt Gottes Wort wahr? Also wenn es um die Auslösung von Israel geht und den ganzen Krieg und so weiter, und auch bei den kleinen Propheten steht es, Jerusalem, die Last, an der sich die Völker verheben und so weiter, dann geht es darum. Das heißt, dass Satan auch die gottlosen Völker und auch die gottlosen Menschen verwendet, um gegen Gottes Volk vorzugehen, die auch alle einzeln errettet werden müssen, muss man auch ganz klar sagen. Ja, das ist nicht so. Also sind auch nur Sünder. Ja, sind auch nur Sünder. Bloß, es geht auf der einen Seite sagt Gott, so ist es, und Satan sagt, na, so ist es nicht. Ja. Jetzt ohne auf die einzeln drauf einzugehen, aber so mal als Gesamtperspektive muss man das im Auge behalten. Sergei Glasfeld, das war ein Holocaust-Überlebender, der war als Kind mit 6, 7, 8 Jahren selber noch im KZ, lebt in Frankreich und hat vor der letzten dortigen Wahl gesagt, dass er die Linke als größere Bedrohung für die Juden in Frankreich und in Israel sieht, als die Rechte mit Marie Le Pen, und er wird jetzt für die Rechte wählen. Also soweit zum kompletten Rollentausch. Überlegt einmal. Die Agenda 2010. Kommen wir noch dazu. Dieser Schröder damals angestoßen hat, war eigentlich keine Arbeitnehmeragenda, das war eine Arbeitgeberagenda. Also der Punkt ist der, die SPD hat eine CDU-Agenda ausgeführt. Dann kam in Fukushima und die Grünen haben im Kretschmann die Wahl in Baden-Württemberg gewonnen. Das heißt, Baden-Württemberg, das jahrzehntelang schwarz war, wurde nicht über Nacht rot, sondern wurde über Nacht grün. Das heißt, es sind zwei Parteien gesprungen. Und die Atomkraftwerke, deren Laufzeit noch ein halbes Jahr vorher verlängert worden ist, sind stillgelegt worden von wem? Na. Die Verlängerung war von der CDU. Und wer hat dann 6 Monate später die Atomkraftwerke stillgelegt und gesagt, die waren alle abgeschaltet? Danke, die Schwarzen, nicht die Grünen. Rollentausch. Ja, nachdem sie 6 Monate vorher gesagt haben, die werden nicht stillgelegt. Rollentausch. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. Als ich aufgewachsen bin, da waren die Kommunisten Versteher, waren auf der linken Seite, und je weiter rechts man war, umso weniger haben sich mit den Kommunisten verstanden. Also Franz Josef Strauß zum Beispiel oder irgendwie CDU oder je nachdem. Ne? So. Jetzt sind wir 2022, das Russland fällt über die Ukraine her. Und siehe da, je weiter links man geht, die wollen mit Putin überhaupt nichts mehr zu tun haben. Die Grünen, die Kinder der Friedensbewegung in der 80er, wollen jetzt Waffen liefern an die Ukraine. Und je weiter rechts man geht, also zum Beispiel, wenn die AfD-Vertreter dann beim Neujahrsempfang in der sowjetischen Botschaft in Berlin sind, Rollentausch. Das heißt, ihr wart doch vielleicht in Amsterdam oder kennt das aus irgendwelchen anderen Großstädten, wo die Hütchenspieler auf der Straße sitzen. Und irgendeiner mit so 3 Becher oder 4 Becher und unter einem ist irgendwas. Und dann tauscht er die ganz schnell. Und irgendeiner steht da und sagt, der ist es, und dann kriegt er seine $50 oder 50 Euro. Und das macht er 3 Mal und dann kommt der Alvin und sagt, das ist so, wenn wir auch 50 Euro haben. Und dann macht er wieder sein Spiel und der Alvin passt eine halbe Sekunde lang den auf. Und dann tauscht er noch einmal und der Alvin verliert jedes Mal 50 Euro. Macht der Alvin, der ist viel zu schlau dazu. Aber so läuft es. Dieses, man tauscht irgendwie die Hütchen so schnell, dass man nicht mehr weiß, was oben und unten ist. Also, das mal als konkretes Beispiel. Ich werde jetzt nicht sagen, wen ich gewählt habe bei der letzten Wahl, aber ich werde sagen, wen ich nicht gewählt habe bei der letzten Bundestagswahl, nämlich die FDP. Warum? Jetzt inhaltlich stehen wir dir gar nicht so fern mit verschiedenen Dingen. Also nicht mal Idealpartei, aber mit denen kann ich mehr anfangen als mit anderen. Nur dachte ich mir am Schluss, mit wem die dann zusammenarbeiten, weiß so und so keiner. Und habe sie nicht gewählt. Aus dem Grund. Und siehe da, sie machen keine Koalition mit der CDU oder der SPD, sondern sie haben die Grünen mit dabei. Also, trauschau wem. Oder irgendwie so. Israel. Am 6.12.2017 hat Trump Jerusalem offiziell als Hauptstadt von Israel anerkannt, gefolgt von nur drei Ländern. Guatemala, Kosovo und Honduras. Alle anderen sagen, Jerusalem ist nicht die Hauptstadt von Israel, machen wir nicht, anerkennen wir nicht. Betrachtet das im Lichte der biblischen Aussagen, der biblischen Prophetie. Die Botschaft ist dann 2018 umgezogen und jetzt noch als Kick obendrauf, Jerusalem Embassy Act von 1995. Hat gesagt, dass die Botschaft umziehen soll. Also 22 Jahre vorher. Von Tel Aviv nach Jerusalem. Also das haben amerikanische Kongress damals schon beschlossen. Aber alle anderen Präsidenten seitdem, also das war unter der Amtszeit von Clinton 1995 bis 2000. Ja, 92 bis 2000 war es Clinton, 2000 bis 2008 war es Bush. Und 2008 bis 2016 war es Obama. Alle drei haben das Gesetz ausgesessen. Also, so halt, ne? Nicht getraut, ja?
Die Frage, die Sie mir stellt, inwieweit hätten die Einfluss darauf gehabt, weil die Freigabe wäre da gewesen, die hätten die noch mal separat einen Kauf durch?
Nein, sie haben dann sogenannte Waivers ausgestellt, oder unterzeichnet nach dem Motto, aufgrund der gegenwärtigen politischen Lage ist das Ganze zu schwierig, bla bla bla. Aber das ist immer das gleiche Thema, es ist immer zu schwierig. Man muss etwas machen, wenn man es machen will. Und Trump hat gesagt, wir machen es. Wiederum Demokraten und Republikaner, Trump und Biden, würde ich die Punkte jetzt wieder so vergeben. Aber wir sind noch nicht durch. Thema Wahlen. Liest da mal jemand Sprüche 11.1 und 20.23 vor, bitte.
11.1, trügerische Waagschalen sind dem Herrn ein Gräuel, aber volles Gewicht hat sein Wohlgefallen.
Mancherlei Gewicht ist ein Gräuel dem Herrn und eine falsche Waage ist nicht gut.
Also auf Deutsch, es geht um Messungen. Wie messe ich was? In dem Fall geht es ums Gewicht, aber man kann auch Stimmen und andere Dinge zählen oder eben so darstellen, dass es anders ist, als es aussieht. Bei Trump, Präsidentschaftswahl am 6. Januar 2021, Marsch auf den Kongress. Der Marsch war nicht richtig und viele sitzen jetzt im Gefängnis dafür. Da gab es halt Videoaufnahmen, da hat man die identifizieren können, hat sie herausgefunden, wer es war und dann sind sie eingebuchtet worden. Trumps Beteiligung ist nach wie vor nicht bestätigt. Also welche Rolle er tatsächlich gespielt hat. Die Unfähigkeit und die Untätigkeit von den Sicherheitskräften, die den Marsch trotz Vorwarnungen aber nicht verhindert haben, der ist klar. Das heißt, es gab vorher Warnungen, es gab vorher Sachen, das war klar, dass da was im Anmarsch ist, man hat nichts getan. Er ist jetzt schuld. Ich meine, das ist genauso wie beim Trump-Attentat jetzt vor kurzem, wo er dann am Ohr erwischt worden ist. Was tatsächlich gelaufen ist, weiß ich nicht. Das ist schwierig zu sagen. Aber was die Sicherheitskräfte da sicherheitstechnisch geleistet haben an Bewachung, das Wir können dann getrennt noch darüber reden. Da würde ich lieber meine Pfadfinder nehmen, um die Flagge zu beschützen, als das, was der Geheimdienst da abgeliefert hat. Das war sowas von inkompetent und fahrlässig und nachlässig. Es ist unglaublich. Also es ist nicht nachvollziehbar, dass Leute, die eigentlich die Besten im Fach sein sollten, dann einfach so tun nach dem Motto, das wäre wir, das war doch unsere Verantwortung. Da hat die Pennsylvania State Police und die Local Police und wie die alle da, wer da beteiligt war, der hat das verpennt, der hat das verpennt, der hat das verpennt. Ich habe dann das Gelände von oben angeschaut und angeschaut, wo der Schütze war und wo die Sicherheitskräfte dann waren. Die Sicherheitskräfte waren auch in dem Gebäude angeblich, wo der Schütze oben drauf war, die haben bloß nicht aufs Dach geschaut. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, die Sicherheitskräfte haben den Kerl Stunden vorher rumlaufen sehen mit dem Entfernungsmesser, wie man es vom Golf oder vom Schießen kennt, und haben den Kerl in der Menge verloren. Den greife ich mir doch. Entschuldigung. Ja. Und dann gab es auch vielfach Warnungen von Leuten, die gesagt haben, also von Teilnehmern an der Veranstaltung, die gesagt haben, da ist einer mit Gewehr. Ja. Die Polizei hat nichts gemacht. Ja, also ich rede hier von der Unfähigkeit und der Untätigkeit. Ob den Befehl bekamen, dumm zu sein oder nichts zu tun, weiß ich nicht. Aber man steht bloß da und sagt, es ist logisch nicht erklärbar. Das ist wie wenn ich sage, das Haus brennt und die Freiwillige Feuerwehr Mark Obertauf steht da und sagt, also heute ist heiß, das Feuer. Also, ja. Also nichts für ungut, aber das ist untragbar. Aber egal. Mein Gefühl, und deswegen habe ich euch auch das Neue Deutschland mitgebracht und auch den Augsburger Allgemeinen Anzeiger von 1942, mein Gefühl bei der Sache ist ein Stück weit auch das, dass die Nachrichten einem das eine bestimmte Wahrheit vermitteln wollen. Liebe Leute, das müsst ihr glauben. Ich weiß nicht, was es war, ich weiß es echt nicht. Lest euch die Sachen selber durch. Ich weiß, wie ich mit 18 Jahren in Ostberlin war und das Neue Deutschland gekauft habe und mir gedacht habe, wie gut, dass wir eine freie Presse im Westen haben. Wir können der Presse vertrauen, die berichtet objektiv. Und hier wird mir ja nur eine Geschichte erzählt, die ich jetzt glauben muss, im Neuen Deutschland, anno 1983. Und genauso fühlt sich das für mich an, wenn ich die Sachen jetzt durchlese. Aber das ist jetzt kein Kriterium, also das ist jetzt nur ein Bauchgefühl. Das ist nicht was, wo ich sagen kann, meine Damen und Herren, so ist es. Aber jetzt reden wir mal von Biden und seiner Seite, was das angeht. Ich habe hier drei Artikel, die könnt ihr dann in Englisch auch durchlesen oder dann auch auf Translate Google gehen und es auf Deutsch übersetzen. How Biden's inner circle worked to keep the signs of aging under wraps. Also wie Bidens innerer Kreis daran gearbeitet hat, seine Alterserscheinungen versteckt zu halten. Angry and stunned Democrats blame Biden's closest advisors for shielding public from full extent of president's decline. Also der Biden hat in den Trump so eine öffentliche Debatte herausgefordert. Und in der öffentlichen Debatte war der Biden so daneben, also auch einfach nicht präsent, dass auch der letzte Demokrat, der gesagt hat, wir müssen doch alle für Biden stimmen, gesagt hat, also so geht es ja auch nicht. Ja, deswegen auch die waren einfach zornig, weil sie in das Licht geführt worden sind vom Weißen Haus. Und dann inside the White House cover-up of Biden's health crisis. Also das sind jetzt auch drei verschiedene Artikel unter drei verschiedenen Lagern. Wall Street Journal ist in der Mitte, CNN ist weiter links. Ja, also das ist jetzt nicht nur eine einseitige Berichterstattung, aber das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, aber da könnt ihr auch mal sehen, dass eben da auch bei Biden ein Wahlprogramm geführt worden ist, wo du da stehst und sagst, also, liebe Leute, so geht es ja auch nicht. Jetzt, wer dann etwas über Bidens Alterproblem gesagt hat, der war dann diskriminierend, der war dann herabwürdigend, der hat das Alter nicht geschätzt, alles Mögliche. Also, kommen wir zur Bewertung. Biden, Harris, Trump. Ich habe Biden 0 Punkte gegeben. Mit sowas gewinnt man nichts. Dann zur Person. Kann mal jemand 2. Samuel 23, 3 und 4 durchlesen?
2. Samuel 23, Vers 3, folgende: Es hat der Gott Israels zu mir gesprochen. Der Gott Israels hat geredet. Ein Gerechter herrscht unter den Menschen, er herrscht in der Furcht Gottes und ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht am Morgen ohne Wolken. Darum Glanz nach dem Regen des Gras aus der Erde wächst.
Also es geht um die Aufrichtigkeit, die Gottesfürchtigkeit, die Geradlinigkeit der Könige oder in dem Fall der Präsidenten. Fangen wir an. Die Ermittlungsverfahren bei Trump, Federal Election Interference Investigation, Classified Documents Investigation, Georgia State Election Interference Investigation, Hush Money Investigation, Civil Fraud Investigation. Gibt Dutzende andere. Also Trump hat viele Gerichtsverfahren. Zum Beispiel auch in New Jersey, glaube ich, war es, als er eines seiner Spielcasinos bauen wollte und dazu irgendwie mehrere Straßenblöcke komplett aufgekauft hat oder aufkaufen wollte. Und brauchte dann gerade Grenzen für sein Grundstück und kann dann nicht irgendwo noch das Haus von der Petra und das Haus von Waldemar zwischendrin brauchen. Sondern man brauchte dann ein großes Grundstück. Dann hat sich irgendeine Witwe dagegen gewehrt, per Anwalt. Und dann ist der Trump zum Anwalt dieser Frau gegangen und hat gesagt, ich habe einen viel größeren Auftrag für dich, als den du gerade hast. Komm doch an meine Seite rüber. Geht eigentlich nicht. Ja. Auf der anderen Seite, wir hatten im Büro in den USA einen Mitarbeiter, der war in New York früher und hat gesagt, er hat für Trump selber gearbeitet, hat gesagt, ein ausgezeichneter Chef. Ich will damit sagen, die Spannbreite von dem, was man hört, ist groß. Und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Meint, dass Trump ein gewisses Narzissmusproblem hat, ist klar. Ja, jetzt ist er Kandidat der Republikaner. Und streitet sich mit dem Governor von Georgia, der ihn damals bei der Wahlzählung in 2020 nicht unterstützt hat, möchte er mit dem jetzt die offene Rechnung von 2020 begleichen, statt dass sich darauf konzentriert, 2024 zu gewinnen. Also, besteppert, oder? Also, ich sag's einmal so. Was soll das? Entweder ich möchte die Wahl gewinnen oder ich möchte kleinkariert irgendwelche alten Rechnungen dann aufarbeiten. Aber egal, also soweit zum Trump.
Ja, sag mal, zur Person. Es ist doch klar, dass der Mann lügt. Und warum? Das Volkmäßig ist alles gefallen.
Das ist genau mein Punkt. Woher weiß man, wie klar das ist, dass er lügt? Deswegen habe ich nicht gesagt, man weiß, dass er lügt, sondern deswegen habe ich die Ermittlungsverfahren aufgezählt. Die wiederum auch zum Teil politisch motiviert sind. Aber wir kommen gleich zu den anderen Ermittlungsverfahren, die wiederum auch politisch motiviert sind. Bloß, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Beide Ermittlungsverfahren. House Oversight Committee Investigation, Hunter Biden Federal Investigation, Impeachment Inquiry into Joe Biden, Investigations into Afghanistan Withdrawal, Investigations into U.S.-Mexico Border Policy, COVID-19 Origin and Handling Investigations und die komplette Übersicht zu Biden, der Link ist da auch drin, die findet man im House Oversight Committee, also im sozusagen in der Ethikaufsicht vom amerikanischen Kongress, wo hier die beiden Verfahren aufgelistet sind. 16 times Joe Biden lied about his family business schemes. Also deswegen sage ich nicht, man weiß ja, Peter, deswegen sage ich das nicht, sondern ich sage, hier sind die Verfahren, die kann man sich selber anschauen. Wobei man auch sagen muss, von beiden Seiten sind die Verfahren auch politisch motiviert. Es sind nicht alles reine kriminaltechnische Verfahren, es sind auch Verfahren, also zum Beispiel ist es ja so, gerade auch die Verfahren wegen Trump jetzt, Das sind ja viele Verfahren. Es ist nicht so, ich muss dazu sagen, in den USA ist es nicht so, dass ein Staatsanwalt eingesetzt wird als Karriereperson, sondern er wird gewählt. Genauso wie der Bürgermeister gewählt wird. Das kann man einen von der CDU bekommen oder man kann einen von der SPD bekommen oder von irgendjemand anders. Das heißt, viele der Staatsanwälte, die diese Klagen auch gegen Trump eingereicht haben, sind Demokraten. Muss man der Vollständigkeit halber auch dazu sagen, während jetzt auch von den Verfahren, die jetzt gegen Biden anhängig sind, wiederum auch vom amerikanischen Kongress gemacht sind, der im Moment von den Republikanern kontrolliert wird. Was die Punktezahl angeht, die erhöht sich bei beiden nicht. Aber welche Wahl haben wir denn bei den Politikern? Ich möchte hier auf die Hartz-Reform verweisen. Da haben sich der Müntefering und der Struck mal über die Hartz-Reform unterhalten. Wir müssen die Reform nach einem Unschuldigen benennen. Unschuldige haben damals aber nicht mitgearbeitet. Ja. Das heißt, Peter Hartz, der wurde damals 2002 von Gerhard Schröder in die Expertenkommission für die Agenda 2010 berufen. Daraufhin wurde das Arbeitslosengeld als Hartz IV bekannt. Er wurde dann als Personalchef von VW wegen Veruntreuung und anderen Geschichten zu 2 Jahren auf Bewährung und 576.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Deswegen, Unschuldige haben damals nicht mitgearbeitet. Also, wen haben wir tatsächlich? Mein Punkt ist nicht der, dass ich sage, einer von den beiden ist unschuldig oder beide sind unschuldig, sondern der Punkt ist der, ich denke, beide haben Dreck am Stecken. Nur die Frage ist dann, wenn wir jetzt die Themen aufzählen, wo kommen wir raus? Aus biblischer Sicht. Ja. Wir waren beim Obersten Gerichtshof. Da hat man, und ich hätte jetzt genauso gut statt Biden, Harris und Trump Demokraten und Republikaner hinschreiben können. Es geht ja nur um die Repräsentanten. Es steht ja kein heiliger irgendwas zur Wahl, der jetzt die Republikaner oder die Demokraten vertritt, sondern man kann ja nur die wählen, die aufgestellt sind. Bei Abtreibung, Republikaner kriegen ihren Punkt. Bei LGBTQ kriegen sie auch ihren Punkt. Beim Wirtschaftssteuerwesen ebenfalls. Sozialwesen. Bei Israel haben die Republikaner ihren Punkt. Bei den Wahlen, nee, kriegen beide keinen, also bei der Darstellung der Wahlen oder Wahlergebnissen. Und zur Person kriegt auch keiner einen Punkt. Also so hätte ich es aufgeschlüsselt gemessen, jetzt wenn ich die Parteistandpunkte anschaue, für die jeweilige dann nur der Repräsentant ist. Ja, und ich kann jetzt keinen anderen wählen als Harris oder Trump, ein anderer wird nicht zur Wahl stehen. Und wir kommen hier in Summe auf irgendwo, je nachdem, wie man die Dinge bewertet, aus biblischer Sicht sicher auf 0 Punkte, was die Demokraten angeht. Und bei den Republikanern, bei Trump kommt man auf irgendwo, je nachdem, wie man seine Themen bewertet, auf irgendwo zwischen 2 und 6 Punkte. Also für mich sind es eigentlich 6 Punkte, aber das kann jeder sehen, wie er will. Aber ein paar Punkte sind so eindeutig, da kommt man nicht drum rum. Aber wie gesagt, es gibt, je länger ich Geschichte lese und ich habe viele Bücher gelesen, umso mehr sehe ich, dass wie sagte eine, Alexander Solzhenitsyn sagte, der auch viel Leid und auch viel Verfolgung ertragen hat, weil er Dissident in der Sowjetunion war, wenn ihr euch den Namen erinnert. Er hat gesagt, er hat gelernt, dass die Grenze zwischen Gut und Böse nicht entlang Landesgrenzen verläuft, auch nicht entlang Parteiengrenzen oder Familiengrenzen oder sonstigen Grenzen, sondern die Linie geht durch jedes Menschenherz. Ich denke, das ist da entscheidend, das auch zu sehen, dass das Heilige stehen nicht zur Wahl oder Unschuldige haben nicht mitgearbeitet. Und dass man das Ganze eben auch in der Perspektive ein Stück weit sehen muss und sagen muss, wo stehen jetzt die biblischen Prinzipien, wo spielen die in dieser Wahl eine Rolle? Und wenn sie eine Rolle spielen, was ist die biblische Seite? Und ich habe nicht gesagt, was ist die biblische Seite? Ich habe nur gesagt, was ist die biblischere Seite? Weil die biblische Seite, die werden wir im Himmel sehen wahrscheinlich, aber nicht hier. Deswegen habe ich auch eingeleitet und gesagt, ich lese 4 verschiedene Medien, ja. Deutsch rechts und links und USA rechts und links. Um auch zu sehen, nicht nur wer was berichtet, sondern wer auch was nicht berichtet. Das heißt, hier taucht es auf, dort taucht es nicht auf. Und aber auch, wenn die eine Seite anfängt zu berichten und die andere berichtet 5 Tage später, weil der Mediendruck so groß geworden ist, dass es, obwohl es ihrem Standpunkt widerspricht, sie trotzdem berichten müssen. Und dann steht man da und sagt, ach so macht sie das. Warum, was?
Warum hat die Punkte alle was gibt es für sich?
Da gibt es ja wahrscheinlich um die Bewertung, was die Republikaner oder Demokraten grundsätzlich.
Richtig, Richtung. Richtig. Das heißt, die demokratische Wirtschaftspolitik ist, den Staat so groß wie möglich zu machen, was wiederum bedeutet, so wie, man braucht dafür mehr Steuern und man braucht dazu auch eine bessere, ja sage ich, Planwirtschaft. Also das heißt, es wird mehr vom Staat reguliert. Das ist prinzipiell der Ansatz der Demokraten. Der Ansatz der Republikaner ist prinzipiell der, dass sie versuchen, die Regierung so klein wie möglich zu machen. Also das ist ein fundamentaler Unterschied. Dass das System insgesamt so ist, wie es in den USA ist, also dass die Steuern niedriger sind und die Produktivität höher ist, hat damit zu tun, dass das System, das war jetzt der politische Teil, wo, also der Kurventeil, der so hoch ist, ja, so über die Zeit hin. Natürlich, in Deutschland ging das immer recht konstant in eine Richtung, nämlich der Staat wird konstant immer größer, während in den USA vielmehr so ein Zickzackkurs war. Das heißt, es wurde links gerudert, es wurde rechts gerudert, es wurde links gerudert, es wurde rechts gerudert. Das heißt, da wurden die Sozialdemokraten sind ja, die Sozialdemokraten in Deutschland sind die Demokraten in den USA. Das heißt, aufgrund der laufenden Kurskorrekturen, aufgrund der wechselnden Regierungen, auch weil es keine Koalitionen gab, sondern entweder die eine Partei oder die andere Partei war, war dieser Linksdrall oder dieser Drall zu einer größeren Regierung sehr viel geringer, als er in Deutschland war. Das ist der Punkt letzten Endes, was du hast ungefähr so formuliert, Udo. Das heißt, es war jetzt kein Thema, wo der Trump persönlich punktet, sondern es war ein Thema, wo die Republikaner punkten. Also insofern war auch meine Einteilung, dass ich gesagt habe, Biden versus Trump ein Stück weit nicht richtig, sondern ich hätte auch sagen müssen, Republikaner versus Demokraten, was den Wirtschaftsteil angeht, weil das ist wirklich ein Teil, der ist 20, 30 Jahre alt, wenn man das mal wirklich so sieht. Aber zuerst der Udo, ne? Der hat auch noch was gehabt. Es ist wie Deutschland ein Stück weit, also oder Bayern in der Wahl. Ja? Du hast Bayern ist im Prinzip schwarz oder überwiegend schwarz, bis an München, Augsburg und Nürnberg. Oder je nachdem, wie die Wahl gerade läuft, aber wenn man sich die Karte hinterher anschaut, ist die Farbverteilung immer eindeutig. Es ist in den USA auch so. Das heißt, je größer die Städte sind, umso mehr demokratisch sind sie. Und auf dem Land draußen werden sie umso republikanischer. Man sieht auch, wie die Demokraten, genauso wie die SPD, die Arbeiterschaft komplett verloren hat. Ja. Das heißt, die Arbeiterschaft ist nicht mehr von den Demokraten vertreten, sondern von den Republikanern, da sind sie hingewechselt. Die Leute, die ich kenne, die Demokraten sind, sind überwiegend entweder reiche Leute, die von der Realität weit genug weg sind, dass sie es nicht sehen, oder dann in der Stadt, wo, wie soll ich sagen, ich sag's mal so, im Dorf weiß man, welcher Bauer früh aufsteht. Weil der fährt mit dem Traktor raus, das sieht man, das hört man. In der Stadt kommt es nicht raus. In der Stadt ist alles irgendwie, ja, Sozialhilfeempfänger und alles Mögliche, wird dann viel Geld verteilt in den demokratischen Städten. Das heißt, es ist schon auch, ja, da sieht man schon eine Teilung, ja. Und eine gewisse Abgehobenheit, also ein Stück weit auch, sage ich mal, wie bei den Grünen in Deutschland, wo man sagt, also die Stromumstellung zum Beispiel jetzt, ja, wie plötzlich der Strom billiger werden soll, weil er wird ja jetzt nicht mehr, wird ja kein Gas oder Öl mehr verbrannt, um ihn zu erzeugen. Na, das ist ersparend. Die physikalische Realität ist, wenn ich eine Solaranlage brauche, aber die Sonne nicht scheint, brauche ich trotzdem das Kraftwerk. Das heißt, jetzt baue ich mir zwei Infrastrukturen auf. Ja, und nicht bloß zwei Infrastrukturen, sondern auch eine Steuerungstechnik, die sicherstellt, die sicherstellt, dass das Ganze funktioniert und das soll billiger werden. Ne? Wie hieß das Wahlplakat bei der letzten Wahl? Da hieß es, die Sonne schickt keine Stromrechnung. Ja, tut sie nicht, das ist schon richtig. Bloß, ich habe jetzt im Prinzip, das ist, wenn ich sage, ich habe zwei Autos, ein Sommerfahrzeug, ein Cabrio und ein Winterfahrzeug und das soll jetzt billiger sein. Nee, das ist teurer. Ich habe Versicherungen, ich habe Ummeldungen, ich habe Reparaturen, das Auto steht, das Auto rostet, wird teurer. Und die gleiche Abgehobenheit und Nichtverständnis von physikalischen Tatsachen sieht man da auch ein Stück weit. Und dann, ich meine, man sieht aber auch ein Stück weit in den USA, gibt es in Deutschland ja auch, in den USA ist dann Bible Belt, Kansas City ist eigentlich noch mit im Bible Belt. Ich hatte jetzt einen Freund aus München in Kansas City, der sagt ja, da ist jede fünf Kreuzungen ist ja eine Kirche. Jede fünf Kreuzungen ist ja eine Kirche in der Stadt. Ja, also jetzt mal unabhängig von, also ob das jetzt katholisch, evangelisch, Methodisten oder sonst was sind, aber da steht ein Kirchengebäude.
Was soll ich denn wollen?
Bitte?
Was soll ich denn wollen?
Ja, aber bloß einmal zur Religiosität. Damit meine ich jetzt nicht, dass alle wiedergeboren sind, aber die Gottesfürchtigkeit ist dann noch viel größer wie hier. Muss man, und Gott ehrt das auch, also eine Gottesfürchtigkeit. Entschuldigung, aber du hast schon.
Der hat ja Berater, der Trump.
Bitte?
Der Trump hat ja Berater. Also ja. Seine die Born Again. Also die Paula Weidischer haben wir jetzt
ja.
Nahe und das Ohr war aus dieser Richtung, wenn ihr das verfolgt
habt. Ja.
Wie sich schul ist.
Ja, es sind ja, sage ich mal, erst einmal politische Berater, sage ich mal, in erster Linie.
Ja. Was einen Einfluss haben wir? Ist es bloß, damit er sagt, er stellt die Leute ab? Oder so wie das ausschaut, müssen die einen Einfluss haben?
Ich denke, die haben einen Einfluss.
Okay.
Also sonst hätte er sie ja auch nicht dorthin geholt. Also die sind nicht nur Feigenblätter. Wie, ob die jetzt im Einzelnen wiedergeboren sind oder wo die jetzt tatsächlich stehen oder ob ich mit meiner Bibelauslegung mit denen übereinstimmen kann, werde ich im Leben nicht rauskriegen. Weiß ich nicht. Da bin ich zu weit weg davon. Aber es ist zumindest mal andersrum. Das sind Leute, die wirst du in einem Biden-Kabinett nicht finden. Die braucht der nicht. Der täuscht da auch nichts vor, das macht er einfach nicht.
Ja, wenn wir was anschauen, wenn wir die Paula Weidman vor ein paar Jahren noch mal was gewissen
kriegen. Okay.
Das ist schon ein bisschen haarsträubend. Die Frau ist ja echt in Maschinen, die charismatische Stufe und so.
Ja, ich.
Auf der anderen Seite hat er dann jetzt, ich glaube, mit Billy Graham aus dem Lager,
ja.
Die Leute um sich herum. Also sagen wir mal jetzt.
Nein, ich sag's einmal so: es ist wahrscheinlich auf der einen Seite rein politisch, also man schmückt sich dann auch mit den Federn. Auf der anderen Seite werden die sicher auch Einfluss haben, also wenn es zum Beispiel um Israel geht und um die Anerkennung. Ob das jetzt in meinen Berater eingeflüstert hat oder wie es dann im Alten Testament heißt, dass er dem, wer war es, der Darius gesagt hat, er möchte auch den Esrapidchen wieder zurück nach Jerusalem schicken, um einen Tempel aufzubauen und Gott hat das Herz gelegt, das weiß ich nicht. Und dass da natürlich auch Leute auftauchen, die, wie soll ich sagen, ich sag's mal so, die in der Politik genommen werden, aber nicht in der Gemeindeleitung. Das ist bestimmt so. Ja, das muss man auf jeden Fall so sehen. Ja, und wie gesagt, also, ja, ich meine, die Klappe von Trump ist, der Trump ist da echt sein eigener größter Feind mit dem, was er sagt und wann er sagt und über was er was sagt. Ohne jede Frage, das ist einfach nur schwierig.
Ja, die Frage, die sich da gleich anschließt, oder was man dazu sagen muss.
Ich glaube, Jörg, wolltest du da was sagen?
Ja, ich wollte dich mal fragen. Also, deine Auslegung, vielen Dank. Ich kämpfe mit einem riesigen Problem beim Trump, mit seinen Lügen. Das
Ja.
Ja. Wie siehst du das?
Verstehe ich vollkommen. Machen wir auch zu schaffen. Nur die Frage ist dann letzten Endes aus meiner Sicht, welche Partei würde ich dann wählen, weil mir der eine oder andere Kandidat gefällt oder nicht gefällt. Ich sage es mal so, wenn ich es nur mit Trump zu tun hätte und da keine Partei dahinter hinge, würde ich sagen eher, nein, das Thema ist mir zu heiß, dazu weiß ich zu wenig über ihn, wie er tatsächlich ist. Das Thema ist mir zu heiß. Aber es geht ja nicht darum, letzten Endes um den einzelnen Kandidaten, sondern um das gesamte System. Wen kriege ich jetzt als Präsidenten? Der ja auch wiederum eingebettet ist in ein System von Beratern, in ein System von Mitarbeitern. Das heißt, er kann auch nicht alles alleine machen und alles alleine sagen. Da würde ich die Linie ziehen, dass der Trump an sich eine schwierige Persönlichkeit ist und dass auch der Joe Biden gelogen hat, dass sich die Balken biegen. Also wenn du dir auch das Ethikkomitee oder das House Oversight Committee anschaust, was in den Familiengeschichten alles gelaufen ist, wo die beiden Familien ausländische Bezahlungen herbekommen hat, wo alle beiden Familienmitglieder mit dem Einfluss von Joe Biden dann gespielt haben und Geschäfte eingetütet haben. Unschuldige haben da damals nicht mitgearbeitet. Ich weiß nicht, was ich anders sagen soll. Ja. Ich sehe es unter dem kleineren Übel. Oder wie ich vorher gesagt habe, ich wähle hier nicht die biblische Option, ich wähle die biblische Reoption. Weil die biblische Option steht nicht zur Wahl. Jetzt aber Udo.
Die Frage, die ich mir habe, es wird ja immer wieder davon gesprochen, die Parteien oder Kandidaten, die müssen gewisse finanzielle Möglichkeiten haben oder was haben, weil sonst geht es nicht. Inwieweit spielt es hier auch eine Rolle zwischen den beiden?
Du meinst finanzielle Möglichkeiten? Du meinst also, mit Spenden und so weiter? Oder was meinst du? Nein,
die brauchen eine gewisse Summe, dass sie überhaupt starten können. So,
ja. Ja.
Ist das der Grund, warum Trump jetzt als Kandidat?
Du meinst dein eigenes Geld? Oder wie?
Ja, haben die keinen anderen? Haben die kein besseres? Ja, genau. Rein als Person, als Persönlichkeit ist ja das eine Katastrophe. Verstehst du? Von dem her meine ich.
Jetzt weiß ich, was du meinst.
Ja. Inwieweit spielt das Geld da eine Rolle in der ganzen Geschichte?
Du meinst, dass er sich das Amt gekauft hat?
Nein.
Ja,
nein, das Geld spielt keine Rolle. Ich habe damals schon 2015, 2016 sehr viele Artikel mir rausgespeichert aus dem Internet. Und ich habe auch angefangen, Sachen, die ich lesen möchte und die wichtig sind, zu speichern. Weil entweder finde ich sie nicht mehr oder sie sind tatsächlich verschwunden. Sie haben sich tatsächlich den Artikel geändert oder er ist verschwunden. Habe ich alles schon gesehen. Also soweit zum Thema Medien, ja, und hier auch. Und habe eben auch 2016 eine Reihe von Artikeln gefunden. Und hier gibt es zwei Themen dazu. Das erste Thema ist der amerikanische Traum oder der ausgeträumte amerikanische Traum. Trump ist von den in Wahlbezirken, und zwar jetzt in den Vorwahlen, also wo die parteiinternen Ausscheidungen waren. Nicht dann Demokraten gegen Republikaner, sondern die parteiinternen Ausscheidungen. Und die anderen Kandidaten sind überall dort gewählt worden, wo der Ort funktioniert hat. Ob das jetzt eine mennonitische Gemeinde war in Wisconsin oder eine Millionärsvorort in Washington D.C., oder ein Bauerndorf in Missouri, spielt keine Rolle. Wo die Gesellschaft noch gestimmt hat, der amerikanische Traum des Fortkommens und des Aufwärtskommens noch funktioniert hat, ist der Trump nicht gewählt worden in den Vorwahlen. Dort, wo das nicht mehr funktioniert hat, aufgrund von Drogenabhängigkeiten, aufgrund von Industrieschließungen, aufgrund von Arbeitsplatz und so weiter, dort ist er gewählt worden. Als Beispiel, In West Virginia gab und auch eine von den Artikeln, kann euch ja alles geben, wenn ihr wollt, war ein Wahlkreis, der seit 60 Jahren demokratisch gewählt hat. Er hat für Obama gewählt und hat für Hillary Clinton gewählt und hat für alle möglichen Leute gewählt. Und als dann, aber eben auch von der Deindustrialisierung, von Abwanderung und von Schließungen und so weiter betroffen, eben auch arbeitnehmerorientiert, also Bergbau und so weiter, als dann Hillary Clinton damals 2016 eine Wahlkampfveranstaltung machen wollte und bei der Gemeindeleitung angefragt hat, ob sie die Räume kriegen, sagt sie, nee, ihr braucht nicht mehr kommen. Wir als Ort sind von der demokratischen Politik so enttäuscht, ihr habt uns an die Wand gefahren, ihr habt uns verraten, wir brauchen euch nicht mehr. Ihr kriegt die Räume für die Wahlkampfveranstaltung nicht. Ja, das heißt, das war wie Baden-Württemberg, die nicht von Schwarz nach Rot gegangen sind, sondern die haben Rot übersprungen, die sind gleich nach Grün. Ja, das heißt, hier sind die haben dann nicht, die sind sozusagen nicht von demokratisch irgendwo zu gemäßigt republikanisch gegangen, sondern die sind volles Rohr auf die andere Seite gegangen. Also noch eins weiter und sind dann bestimmt Trump-Wähler geworden. Das ist das eine. Das heißt, die Leute, die vom System enttäuscht waren und auch von beiden Parteien zunehmend enttäuscht waren, haben gesehen, da ist einer, der spielt anders. Der ist in dieses System von Politik nicht eingezwängt, so wie die anderen es waren, die immer nur das Richtige gesagt haben und gemacht haben. Das ist der eine Teil. Das heißt, ein Hoffnungsträger für die kleinen enttäuschten Leute. Das war der eine Teil. Der andere Teil ist ein anderer. In 2016, als er dann Kandidat wurde, es gibt ja immer diese Präsidentschaftsdebatten. Und in den Vordebatten sind es immer die parteiinternen Ausscheidungen. Also dann hast du, was weiß ich, einen Cruz und einen Bush, da gab es noch einen Bush, der auch Präsident werden wollte, also nicht der Vater und der erste Sohn, sondern auch der zweite Sohn hat sich auch beworben. Der Jeb Bush wollte auch Präsident werden und noch ein paar andere. Und die haben dann immer debattiert und dann gab es, was weiß ich, die Florida-Wahl und die South Carolina-Wahl und die Texas-Wahl und so weiter. Eben die ganzen parteiinternen Vorwahlen. Und er hat sie alle eingesackt, diese Vorwahlen. Und der Punkt war dann der, wo mir auffallen ist, denke ich mir, der hat sich von keinem Reporter in die Enge drängen lassen. Damit meine ich, damals unter Bush dem Älteren, der hat den Vizepräsidenten, der hieß Dan Quayle, und der wurde in einer Talkshow gefragt, wie man Potato buchstabiert. Jetzt gibt es zwei Versionen. Ich weiß selber nicht, welche die englische und die amerikanische ist. Die eine ist mit O am Schluss und die andere OE. Potato, Kartoffel. Wahrscheinlich ohne E ist amerikanisch und mit E ist englisch, aber jedenfalls hat er es nicht gewusst. Der ist sowas in der Presse zerrissen worden, nach dem Motto, wie kann es sein, dass du der Vizepräsident vom größten Land der Welt bist und du kannst nicht mal gescheit englisch, so ungefähr. Ja? Und diese Masche hat eben beim Trump überhaupt nicht funktioniert. Der hat die größte Klappe von allen im Zimmer gehabt und hat die Leute sowas, und wie soll ich sagen, die sind mit ihm also verbal nicht fertig geworden. Und ich denke, dass es etwas auch war, was den Leuten imponiert hat, nach dem Motto, hier ist einer, erstens redet er unsere Sprache und zweitens kuscht er nicht immer vor der politisch korrekten Presse. Ja. Zum Beispiel, er hat ja die Geschichte erzählt mit dem Mauerbau von Mexiko, den die Mexikaner hätten auch bezahlen sollen. Und dann war irgendeine Fernseh-Talkshow, ich weiß nicht mehr, was es war, wo auch der mexikanische Botschafter dabei war. Und der Trump eben auch. Und natürlich ist das natürlich Feuerwerk für alle Beteiligten, kostenlos. Und dann sagt der mexikanische Botschafter irgendwie, natürlich, das geht überhaupt nicht und das werden wir nie machen und das kann ja gar nicht sein und was bildet sich alles ein und was man eben als Botschafter dann sagt, wenn man solche Aussagen hört. Und die Aussage von Trump ist eigentlich jetzt rein von dem, was er da sagt. Ich habe mir das überlegt, denke ich mal, die Aussage, die war genial. Er hat ja gesagt, ja, die Mauer muss gebaut werden, Oder er sagt, nein, die Mauer wird nicht gebaut, Sie haben ja doch recht, Herr Botschafter, oder irgendetwas anderes. Was ja alles irgendwo argumentationstechnisch eine Sackgasse gewesen wäre. Weil er hätte sich zu irgendwas verpflichtet, was er so oder so entweder nicht wollte oder nicht konnte. Die Antwort, die er gegeben hat, jetzt sind wir wieder bei dem nicht in die Enge drängen lassen, war, die Mauer ist gerade 3 Meter höher geworden. Auf Deutsch, ich mit dir gar nicht. Ja, die Zuhörer, die er erreichen wollte, haben genau das gehört, was er sagen wollte, nämlich ich lass mich von niemand mehr in die Ecke drängen. Ja, und was das Thema Wahlkampfversprechen angeht, nein, jetzt mal im Ernst. Ja, Teile der Mauer wurden gebaut, auch sehr kontrovers. Das hat jetzt eine ganze Reihe verschiedener Hintergründe. Also zum Beispiel auch damit, dass jetzt da plötzlich auf das, wenn du halt am Rand von Marktoberdorf wohnst und dann ist das Grenzgrundstück zum nächsten Dorf ist und plötzlich kommt ein 10 Meter breites Mauerwerk durch dein Grundstück und also Fahrstreifen und Mauer, ist natürlich der Alvin Aussauer, weil es ein Land ist. Ja, also da gibt es riesen Rechtsstreitigkeiten, ob jetzt die Mauer so kommt oder nicht kommt oder welcher Bundesstaat es dann macht und so weiter. Also das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Aber jetzt, was die Debatte angeht, war die Aussage, die Mauer wurde gerade 3 Meter höher, eine geniale Aussage. Erstens war es Teflon, das heißt, alles Weitere prallt ab. Zweitens hast du weder in die eine noch in die andere Richtung ein Wahlkampfversprechen gemacht. Also didaktisch war es klasse, es war halt inhaltsfrei. Ja. Aber es war zum ersten Mal jemand da, der jetzt in dieses System des Diskussions vor politisch korrekten Medien und so weiter nicht mitgespielt hat. Und das, denke ich, war der zweite Punkt, dass er überhaupt so weit gekommen ist, dass Leute gesagt haben, also den probieren wir aus, weil die anderen haben wir schon alle ausprobiert. Nein, also jetzt einmal ganz praktisch gesprochen. Jetzt mal ganz praktisch gesprochen zu America First. Ja, also Amerika hat jetzt lange Jahre mehr als 2% zum Beispiel, wenn man Verteidigungshaushalt anschaut, in die beigetragen jetzt zur NATO und so weiter. Deutschland und ein paar andere Länder haben sich irgendwo bei 1% oder weniger rumgekrebst. Das ist der erste Punkt. Was damit einhergeht ist, wir Deutsche haben uns, muss man jetzt auch tatsächlich so sagen, wenn es die Amerikaner nicht gäbe, also wenn die, oder es die NATO nicht gäbe, man kann's, was, sie wären nicht in Europa präsent. Ja, und die Russen jetzt gesagt hätten, also Ukraine wäre uns zu wenig, nehmen wir nicht, wir machen jetzt Deutschland. Bitte? Also die Russen wären wahrscheinlich am Rhein. Die Russen wären wahrscheinlich am Rhein. Also, ja. Ja, ja, mein Punkt ist bloß der, dass jemand dann sagt, okay, 40 oder 60 Jahre von dieser Art von Politik sind genug, America first, sehe ich ein. Ja. Wäre auch gut für Deutschland, Deutschland first. Ja, aber das ist natürlich ein anderes Thema oder noch weiterführendes Thema. Ja. Servus. Ja. Gut, jetzt gibt es noch Fragen oder jetzt haben wir 9:45, jetzt sind wir eigentlich schon fast über der Zeit. Bitte?
Ich weiß jetzt, was ich wählen muss.
Ich habe nicht gesagt, was du wählen musst. Ich habe bloß gesagt, was. Ich habe bloß versucht, das einigermaßen darzustellen. Und jetzt diese anderen Punkte, jetzt, wie es dazu kam und dass er einfach das politisch inkorrekte Mundwerk hat, das die Leute auch anspricht. Natürlich auch mit dem, was du sagst, Peter, braucht man gar nicht drüber reden.
Nee.
Und das andere ist natürlich auch, deswegen habe ich auch die Zeitungen mitgebracht von früher. Das heißt, hier wird ein, also von totalitären Regierungen jeweils, hier wird ein Weltbild vermittelt, das musst du so glauben. Und ich weiß noch, 1983 war ich in Ost-Berlin, habe ich ja gesagt, ich denke mal, was wollen die mir aufbinden? Und wenn ich mir jetzt eine Zeit oder eine Süddeutsche durchlese, man sieht die gleichen Sprachkonstrukte. Ja? Damals hieß es, in dem Rechten ist es, die Friedenskräfte wären gegen den NATO-Nachrüstungsdoppelbeschluss. Bloß einmal so am Rande, wer sind denn die Friedenskräfte? Also ich weiß, wo die katholische studierende Jugend, wo ich die finde. Ich weiß, wo ich den Gewerkschaftsbund finde. Ich weiß, wo ich die Grünen finde oder was weiß ich. Aber wer sind die Friedenskräfte? Ja, das heißt, hier wird ein Abstraktum aufgebaut, an dem ich mich messen lassen muss, um dann schuldig zu sein, um dann doch den richtigen Kurs zu folgen. Ja? Wir haben jetzt das Gleiche. Wenn man jetzt sagt, die demokratischen Kräfte, ja, wer sind denn jetzt in Deutschland die demokratischen Kräfte und wer sind sie nicht? Das heißt, mein Punkt ist jetzt nicht der, wer jetzt die demokratischen Kräfte sind und wer nicht, sondern der Punkt ist der, jetzt wird wieder so ein Abstraktum eingeführt, aufgrund dessen, was ich schuldig fühlen soll. Ja, natürlich. Natürlich. Plus, wer ist jetzt dieses Abstraktum? Ja, die haben sind doch kein e.V., die haben keine Adresse, die haben nichts. Es wird nur der Anspruch erhoben, Udo, fühl dich schuldig genug, dass du richtig willst.
Du bist schuldig, der ganze Seite. Der ist ja schon alles hart.
Oder wie auch immer, ne? Ja, aber mein Punkt ist bloß der, und deswegen habe ich es auch mitgebracht, es sind die gleichen Sprachkonstrukte und die gleichen Vokabelwahlen. Die Inhalte sind andere. Aber wenn ich zu dieser Art von Journalismus greife, dann habe ich einen ethisch-moralischen Offenbarungseid geleistet. Nämlich, dass ich es nicht habe. Gut, jetzt hören wir auf damit.